Es hat mich ein Bruder verdankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht ganz stimmt. Und er sagte, leider nicht mehr stimmt in den Vereinigten Staaten, dass Reagan der erste Präsident war, der geschieden war und dann doch Präsident wurde. Also, dass es nicht mehr ganz so ist. Ich wurde dann gefragt, ob ich noch etwas sage zu Titus 1. Ich habe zu Titus 1 auch mehrere Punkte aufgeschrieben, aber die Zeit erlaubt es nicht, auf das alles einzugehen, aber das will ich doch noch erwähnen. Titus 1, hier steht im Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Daraus lernen wir, dass der Ältestendienst, der Aufseherdienst, nicht nur ein schönes, sondern auch ein notwendiges Werk ist. Es wird also Mangel sein, wenn nicht von Gott gewollte und von Gott befähigte Führer in der örtlichen Herde sind, dass du was noch mangelte in Ordnung bringen möchtest. Und dann steht im Vers 6, wenn jemand untadelig ist, hier ist im Griechischen nicht das gleiche Wort, nicht anepileptos, sondern anenkletos, hat aber weitgehend die gleiche Bedeutung. Enkaleo, das heißt, dass man jemand einklagen kann. Und anenkletos ist jemand, der nicht verklagt, eingeklagt werden kann, also wegen offenkundiger und anstößiger Vergehen. Und zum Wandel, der auch beobachtet und gesehen wird von den Geschwistern am Ort und von der Welt gesehen wird, gehört natürlich auch die Erziehung der Kinder. Davon steht schon in 1. Timotheus etwas. Der Vorsteher muss die Kinder erziehen können, in Unterwürfigkeit halten können. Auch hier sehen wir einen schönen Zusammenhang. Jemand, der selber nicht gelernt hat, Gott in allem zu gehorchen, wird auch darin schwerlich ein Vorbild sein können. Wer aber selber gelernt hat, Gottes Willen untertan zu sein, der wird mit der Hilfe des Herrn die Kinder auch so erziehen können, dass sie gottgemäß unterwürfig sind. Titus 1, hier steht nun ein Wort, das etlichen Kummer bereitet hat und auch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Im Vers 6, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat. Die Frage ist, was bedeutet hier gläubig? Griechisch pistos kann heißen treu, kann auch heißen gläubig. Bleiben wir bei gläubig. Es scheint irgendwie organischer zum Zusammenhang zu passen. Gläubige Kinder, aber hier steht nicht, dessen Kinder gläubig sind. Merkt ihr den Unterschied? Sondern der gläubige Kinder hat. Wenn jemand fünf Kinder hat, dann steht hier nicht, alle fünf müssen gläubig sein. Es müssen aber von diesen einigen gläubig sein. Es steht, der gläubige Kinder hat. Das ist ein Unterschied. Also wenn jemand die Erziehungsaufgabe richtig wahrnimmt, dann ist damit zu rechnen, dass einige der Kinder, wenn nicht alle Kinder, aber doch einige der Kinder auch zum Glauben kommen. Und wenn man bei jemandem sieht, er hat vier Kinder und alle sind ungläubig, da muss man eigentlich annehmen, da stimmt etwas nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sagen darf, der hat vier Kinder und zwei oder drei sind gläubig und zwei nicht, da stimmt etwas nicht. Das wäre zu weit gegangen und das wäre über dieses Wort hinausgegangen. Hier steht, der gläubige Kinder hat. Und worauf es ankommt, und das nimmt eben die Welt wahr, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt sind. Das darf bei einem Ältesten nicht sein, dass die Nachbarn sehen, wie ihr 16- oder 18-jähriger Sohn, wie er sich ganz unmöglich benimmt, anstößig benimmt, Mädchen mit ins Haus nimmt und solche Dinge. Das dürfte auch nicht geschehen, auch wenn es niemand sieht. Ganz abgesehen davon. Aber hier geht es darum, dass er nicht Anstoß erregen darf. Und wenn jemand Kinder hat, die sich einfach anstößig benehmen, auch in den Augen der Welt, dann soll ein solcher Mann, ein solcher Bruder nicht ältester sein. Und mir sagte vorhin eben Eckehardt, dass er eine Zeit lang mit seinem Sohn fand, der benimmt sich so, dass es nicht zu meinem Dienst und zu meinem Auftrag, meiner Stellung als Ältester passt. Da trete ich zurück. Und dass die Gemeinde da betet, und ich weiß auch von anderen Brüdern, die das getan haben, die Kinder hatten oder ein Kind oder einen Sohn hatten, der sich so benahm, dass er einfach nicht mehr die Freimütigkeit hatte, diesen Dienst als anerkannter und eingesetzter Ältester zu tun. Und das ist sicher richtig, dass man dann Konsequenzen zieht. Also es geht um das Zeugnis, denn der Aufseher muss untadelig sein, steht im direkt sich anschließenden Vers. Nun will ich noch einiges wenige sagen zu den Aufgaben der Ältesten und auch über den Weg, den Gott uns weist, wie wir Älteste erkennen und einsetzen können. Aber das sind nur Hinweise. Erschöpfend kann ich das nicht behandeln. Der Älteste muss führen, muss Aufseherdienst tun. Und das bedeutet, dass er erkennen muss, er muss das erkennen können, was Gottes Wille, was Gottes Absicht, was Gottes Werk ist, denn er muss ja Gottes Werk fördern. Er muss selber darin vorangehen, als ein Führer. Ein Führer muss das Ziel des Weges kennen und muss auch den Glauben haben, dass dieses Ziel erreicht wird. Nun, wo lernen wir Gottes Absichten erkennen, sein Ziel, das er mit uns hat, erkennen? Wo und wie wird in uns Glaube geweckt? Jemand, der ein Führer, ein Vorsteher sein will im Haus Gottes, muss ein Mann des Wortes Gottes und des Gebets sein. Das ist unerlässlich. Wenn er es nicht gelernt hat, beständig in der Gegenwart Gottes zu leben, sein Angesicht zu suchen, wenn er es nicht gelernt hat, beständig in seinem Wort zu arbeiten, um so Gottes Gedanken immer tiefer in sich eindringen zu lassen, selber von Gottes Gedanken immer tiefer durchdrungen zu werden, dann sieht er ja das Ziel der Berufung gar nicht mehr klar. Und dann ist es auch kein Wunder, dass er jeder Modeströmung dann folgt und meint, das muss man auch noch tun und darf sich auch noch anpassen. Also er muss ein Mann des Wortes Gottes sein, er muss ein Mann des Gebets sein. Wir sahen das bei Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht aus deinem Munde weichen, sondern du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist, denn alsdann wird es dir gelingen und alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben. Und Josua war ein Mann auch des Gebets. Nach einer Niederlage hat er es verstanden, sich in die Gegenwart Gottes zu begeben und so lange vor dem Angesicht Gottes zu liegen, bis Gott redete. Und das muss ein Führer, wenn er ein geistlicher Führer des Volkes Gottes sein will, muss das können. Nicht nur beten, formale Gebete sprechen oder so seine Gebetszeiten halten, sondern er muss es lernen zu bitten und zu empfangen. In der Gegenwart Gottes, Gottes Willen zu erkennen, mit Glauben zu erbeten, dass der Wille Gottes geschieht. Sonst kann er nicht führen. Und wir merken, da sind wir natürlich gefordert, herausgefordert, alle von uns. Aber wer Verantwortung tragen will im Haus Gottes, kann es sich nicht leisten, hier im Wort Gottes und im Gebet halbfertig zu sein. Natürlich lernen wir immer dazu, aber wir müssen das kennen und wissen, was es heißt, vor Gottes Gegenwart, vor seinem Angesicht Gewissheit zu finden. Es kommen in der Gemeinde Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen auf einen zu, manchmal Probleme, die wir nicht durchschauen, wo wir nicht wissen, woran liegt es, wer kommt es, was machen, wo wir total ratlos sind. Und da gibt es nur eins, in die Gegenwart Gottes treten, und wenn wir vom Wort Gottes getränkt sind, unser Denken vom Wort Gottes geprägt ist, dann wird natürlich der Geist Gottes auch das Wort Gottes verwenden und zu uns reden. Und so wird Gott zu uns reden in seiner Gegenwart und uns Gewissheit geben, was wir tun müssen, um dem Problem zu begegnen, das Böse auszuräumen, das Gute zu fördern, zu schützen, zu wahren und zu fördern. Das hängt mit Führen zusammen. Führen kann der Führende im gottgewollten Sinn nur Kraft des Vorbildes, er geht voran, das haben wir schon gehört. Und dann muss er hüten, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes. Das griechische Wort hüten, dieses Verb, ist abgeleitet vom Hauptwort für Hirte. Hirte heißt poimen und hüten heißt poimaino, also Hirten, wenn es das gäbe, das Wort auf Deutsch. Hirtet die Herde Gottes. Also weiden, das bedeutet all das zu tun, was der Hirte tut. Weiden, also nähren, auch Aufsicht üben, dass keines sich verirrt, der Schafe. Schafe zurückholen zur Herde, auch schützen, wachen, bewahren, Böses abwehren. Auf diesen Zusammenhang macht Paulus die Epheser-Ältesten aufmerksam in Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20. Nachdem er ihnen gesagt hat, Vers 28, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Denn, Vers 29, ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen hinter sich her. Mit solchen Dingen wird der Aufseher, der Älteste, der Hirte zu tun haben. Und das ist nichts Schönes. Sich mit solchen auseinandersetzen müssen, solchen entgegentreten zu müssen, die aufstehen und anfangen, Dinge zu reden, um Leute auf ihre Seite zu ziehen. Das kann sehr fromm und das kann sehr geistlich klingen und da ist es schwierig. Das bringt Konfrontationen und für diese Aufgabe ist Mut und Leidensbereitschaft gefordert. Man muss dann bereit sein, beleidigt zu werden, angegriffen zu werden, verunglimpft zu werden, verleumdet zu werden. Oder was meinen wir denn, dass jemand, von dem man sagen muss, das ist ein sektiererischer Mensch, also nicht, dass er einer Sekte angehört, nicht einmal ihr Lehren vertritt, muss nicht einmal sein. Jemand kann durch sein Agieren und Operieren in dem Sinn sektiererisch sein, dass er eine Gruppe um sich schart, ein Grüpplein um sich schart und der Gemeinde entfremdet. Und Paulus sagt einen sektiererischen Menschen, weise nach ein- oder zweimaliger Ermahnung ab. Nun, wenn jemand so ist, meint er wird das dankend annehmen. Der wird beleidigt sein, böse sein, zornig sein und wird seinem Zorn dadurch Luft verschaffen, dass, nachdem er abgewiesen worden ist, womöglich die Gemeinde, besonders die Ältesten, verleumdet, böse über sie redet und so weiter. Das ist nichts Schönes. Also Mut, Leidensbereitschaft gegenüber gefährlichen Lehren, gegenüber solchen, die aufstehen und Jünger abziehen wollen in der Konfrontation mit ihnen. Das bedarf auch der Gewissheit und der Festigkeit. Und da sehen wir erneut, wie wichtig es ist, dass wir, das gilt für jeden Dienst, den wir tun, sei es evangelistisch, sei es ein Lehrdienst, sei es ein Dienst des praktischen Dienens im Haus Gottes, sei es als Missionar, was es auch ist, und auch als Ältester. Wir müssen für das, was wir tun, für unseren Dienst, Gewissheit haben, dass der Herr uns dahingestellt hat. Gerade wo solche Konfrontationen kommen, müssen wir einfach innere Gewissheit und Festigkeit haben, sonst fallen wir um. Werden wir verzagt, verlieren den Mut. Das ist ja die Geschichte von vielen Missionaren, gingen aufs Missionsfeld, kamen Schwierigkeiten. Und weil sie nicht diese Gewissheit vor Gott hatten, dass er sie dahingestellt hatte, sind sie zurückgekehrt, nach Hause. Hat nichts dabei herausgeschaut. Darum muss der Älteste wissen, und das wussten die Epheser Ältesten, dass sie nicht sich selbst zu Ältesten gemacht hatten, der Heilige Geist hat euch dazu gemacht. Nicht Menschen haben euch dazu gemacht, Gott hat euch dazu berufen. Sie brauchten diese Gewissheit, sonst hätten sie den verderblichen Wölfen und denen, die aufstehen und verkehrte Dinge reden, nicht entgegentreten können, in der dann besonders notwendigen Vollmacht. Paulus sagt dem Titus, dass er gewissen Leuten, die geschwätzig sind und mit ihrem schwarzen anderen den Kopf verdrehen, dass er solchen den Mund stopfen muss. Das bedeutet, dass Älteste manchmal auch sehr deutlich sein müssen. Also wenn wir hörten gestern von Demut, Sanftmut, dann heißt das nicht, dass ein Ältester einfach zuschaut, wenn Böses geschieht, sondern dann muss er oft handeln und oft deutlich werden. Es geht bei Demut und Sanftmut darum, dass er nicht seine Sache sucht. Niemals sich verteidigt, seine Position, seinen Namen, nein. Es geht um die Sache Gottes, um seine Herde. Und so lesen wir in Titus 1, das gehört zu den Aufgaben der Ältesten, anhangend, Titus 1, 9, dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, auf das er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und das ist schön, das erlebt man ja auch immer wieder, dass man jemanden zurechtbringen kann mit der Lehre, aber das ist nicht immer der Fall. Vers 10, und hier übersetzt die alte Elberfelder nicht ganz sinngemäß, so wie es der griechische Text sagt. Es gibt viele zügellose Schwätzer. Das griechische Wort für zügellos ist anypotaktos. Das heißt nicht unterworfen. Jemand, der sich nicht fügen kann, ist anypotaktos. Hypotassomai heißt sich fügen, sich unterordnen. Und anypotaktos ist jemand, der das durchaus nicht will. Und solche haben oft ein gutes Mundwerk. Die können oft sehr gut reden. Es gibt viele zügellose Schwätzer, so viele, die sich nicht unterordnen wollen, aber gut reden können. Und dann Betrüger ist ein zu krasses Wort. Das griechische Wort ist ein phrenapathes. Das ist jemand, der den Leuten den Kopf verwirrt. Die phrenes, das ist der Verstand. Und ein apathes ist jemand, der verwirrt oder irreleitet. Und es werden viele Geschwister, werden durch solche, die gut schwatzen können, werden verwirrt. Durcheinander, wissen nicht, wem sie folgen sollen, was sie annehmen sollen, was jetzt gilt. Und solchen muss man den Mund stopfen, steht im Vers 11. Das ist keine leichte und auch keine angenehme Aufgabe. Und da muss man Gewissheit haben und Festigkeit aus dieser Gewissheit heraus und Geistlichkeit. Dass wir mit geistlichen Mitteln, mit dem Wort Gottes, das klar machen können, entschieden reden und handeln können, aber mit dem Wort Gottes, weil es Gottes Sache, nicht unsere Sache ist. Zum Wirkungskreis der Ältesten nur dies. Der Dienst der Ältesten konzentriert sich auf die örtliche Gemeinde und so zeigt uns das Neue Testament ja das Bild, eine Gemeinde mit mehreren Aufsehern. Und in der Kirchengeschichte ist es dann umgekehrt geworden. Ein Aufseher, mehrere Gemeinden. Das kennt ja das Neue Testament nicht. Sondern eine Gemeinde und in einer Gemeinde mehrere Aufseher und ihr Wirkungskreis ist auf die örtliche Gemeinde beschränkt. Da sind sie Älteste. Und darum haben sie keine Befugnis, in andere Gemeinden hineinzuwirken und anderen ihren Willen und ihre Meinung zu diktieren. Natürlich geschieht Austausch, brüderliche Aussprache, gegenseitige Rücksichtnahme aufeinander, ganz klar, auch bestehender Gemeinden. Aber der Wirkungskreis des Ältesten ist auf seine, auf die Gemeinde, in der er dient, beschränkt. Dann etwas zum Erkennen und Einsetzen von Ältesten. Nun, wir können sehr leicht und sehr schnell den Fehler begehen, dass wir 1. Timotheus 3 und Titus 1 nehmen, diese Checkliste durchgehen und denken, ja, diese Eigenschaften sind da, also das ist ein Ältester. Nun, in Titus 1 und 1. Timotheus 3 geht es ja um das, was man am Zeugnis jemandes nach außen erkennt. Aber wir müssen auch zu dem beten, der der Herzenskenner aller ist, dass er offenbar mache, wen er berufen und befähigt hat, weil wir uns auch darin oft durch äußerliches Gebaren täuschen lassen. Und so sehen wir bei Mose dieses schöne Vorbild. Mose hatte jahrzehntelang schon, also 4 Jahrzehnte hat er schon Josua bei sich gehabt. Wir lesen, dass Josua bei ihm war bereits als sie gegen Amalek stritten, und dass er Josua bei Mose war, als er das Gesetz empfangen hatte und das goldene Kalb aufgerichtet worden war. Er war 40 Jahre lang mit Mose gewesen, und wir könnten doch denken, ja, Mose hat doch genügend Urteil jetzt zu wissen, ob Josua jetzt nach ihm der Führer des Volkes Gottes sein könne. Mose hat aber nicht auf sein Urteil vertraut, und er hätte wirklich Grund gehabt zu vertrauen, sondern er betet, dass Gott ihm offenbart, wer nach ihm das Volk Gottes führen soll. 4. Mose 27. 4. Mose 27, die Verse 15 und folgende. Und Mose redete zum Herrn und sprach: Es bestelle der Herr, der Gott der Geister alles Fleisches, einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und einziehe und der sie aus- und einführe, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns. Und ebenso warnt Paulus Timotheus davor, zu schnell bei jemandem zu sagen, ach, das ist einer, den können wir nehmen. In 1. Timotheus 3, nachdem er ihm gesagt hat, schau, diese Punkte, die müssen einmal stimmen. Und wenn das stimmt, dann sei nicht vorschnell und setze ihn nicht als Ältesten ein. 1. Timotheus 5, hier wird er nämlich davor gewarnt, vorschnell jemandem die Hände aufzulegen. 1. Timotheus 5, 22, lege niemandem schnell die Hände auf, habe nicht Teil an fremden Sünden. Und nachher begründet Paulus, warum wir nicht vorschnell urteilen dürfen. Verse 24 und 25. Man sieht nicht bei allen Menschen sofort und alsbald, was in ihrem Herzen ist. Es gibt solche Gläubige, Christen, und ich kenne ein paar, bei denen es so offenkundig ihre Schwächen und ihre Mängel, die verbergen auch nichts. Aber es gibt andere, die sind nach außen sehr gesittet, sehr anständig, auch von Natur her schon so. Und da wird das nicht so schnell offenbar, was in den Herzen ist. Und so lesen wir Verse 24 und 25, von etlichen Menschen sind die Sünden vorher offenbar, von etlichen. Und gingen voraus zum Gericht, etlichen aber folgen sie nach. Das heißt, die Sünden bleiben verborgen, lange, lange, jahrelang. Und man merkt erst später, dass schon in seinem Herzen, dass es die ganze Zeit faul war. Und nach außen hat niemand was gemerkt. Alles schien tipptopp. Familie, Kinder, Beruf, Gemeindebesuch, alles schien tipptopp. Desgleichen sind auch die guten Werke vorher offenbar, und die, welche anders sind, können nicht verborgen bleiben. Das bedeutet, dass wir uns vom Herrn führen lassen müssen. Und ich nenne 4 von Gott bereitgestellte Mittel, um Älteste zu erkennen. 4 von Gott bereitgestellte Mittel. Und wenn wir diese 4, alle 4, gebührend beachten, dann dürfen wir dem Herrn vertrauen, dass wir nicht irren werden. Das erste Mittel ist das Wort Gottes, darüber haben wir diese Tage gesprochen. Das Wort Gottes gibt uns Vorbilder, Beispiele von Führern und so sollen wir daran messen. Das sind die geistlichen Voraussetzungen. Dann haben wir diese sittlichen Qualifikationen, also dieses nach außen sichtbare Zeugnis des Wandels. 1. Timotheus 3, Titus 1. Auch das, was wir in 1. Thessalonicher 5 lasen, also das Wort Gottes. Dann das zweite Gebet, das sahen wir bei Mose, dass er betete. Und so wollen wir uns im ausharrenden Gebet vom Haupt des Leibes abhängig machen. Das soll ein Gebetsanliegen der ganzen Gemeinde werden, dass die ganze Gemeinde dafür gemeinsam betet, während sich die Gemeinde in diesem Prozess befindet, der über Monate gehen kann oder auch länger gehen kann, dass die ganze Gemeinde betet, dass der Herr offenbar mache. Denn unsere Menschenkenntnis und auch unser geistliches Urteil ist nicht so sicher, wie wir selbst wähnen. Wir täuschen uns mehr und öfter. Ich denke an einen Propheten vom Format eines Samuel, der gewiss Gott kannte, seinen Gott kannte, es gelernt hatte, Gottes Stimme zu hören, Gott zu gehorchen. Er täuschte sich auch. Und wenn er sich täuschen kann, wir sicher auch. Darum sollen wir nicht denken, dass wir gleich Leute kennen und wissen, ja, der ist's. Wir machen uns vom Herrn abhängig, damit er uns führen kann. Und er wird auch die Herzen offenbar machen. Wir dürfen auch beten. Herr, mache offenbar. Mache die Herzen offenbar. Denn das Herz macht letztlich den Menschen aus. Sprüche 27, Vers 19, dort wird das bestätigt, was Gott dem Samuel sagen müsse, schau nicht auf sein Äußeres, sondern schau auf das Herz. Und in Sprüche 27, 19 steht, wie im Wasser das Angesicht dem Angesicht entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Das Wasser ist ein Spiegel, oder? Darum heißt es hier, wie das Wasser, wie im Wasser das Angesicht dem Angesicht entspricht. Das Wasser ist ein Spiegel. Wenn du in den Spiegel hineinschaust, was zeigt dir der Spiegel? Ja, nur das Gesicht, nicht das Herz. Also das Äußere zeigt nur das Äußere. Klingt ganz banal, aber an solchen banalen Wahrheiten strauchen wir oft. Das Äußere zeigt wirklich nur das Äußere, aber noch nicht das Herz. Und dann steht hier, das Herz des Menschen entspricht dem Menschen. Also wie das Herz eines Menschen ist, so ist er wirklich. Und darum sagt Sprüche 23,7, wie er es abmisst in seiner Seele, so ist er. Isst und trinkt, spricht er, aber sein Herz ist nicht mit dir. Also wie sein Inneres ist, so ist er wirklich der Mann. Nicht wer sich gibt. Und noch ein letzter Vers aus dem Buch der Sprüche, es sind zwei Verse. Wenn jemand seine Stimme holdselig macht, traue ihm nicht, denn sieben Gräuel sind in seinem Herzen. Und dann Vers 26, versteckt sich der Hass in Trug. Also Hass bedeutet ja in der biblischen Sprache jemandem den zweiten Platz geben. Und wenn jemand sich für besser hält als die anderen, dann gibt er allen den zweiten Platz und sich den ersten. Aber er kann das sehr schön kaschieren. Versteckt sich der Hass in Trug, seine Bosheit wird sich in der Versammlung enthüllen. Der Herr wird es offenbar machen. Und darum dürfen wir beten und sollen beten. Das Wort Gottes, dann Gebet. Das war Sprüche 26, Verse 25 und 26. Dann drittens Bewährung. Bewährung. Erprobung. Dass jemand sich bewährt hat als Diener, als Arbeiter.
Das sahen wir in 1. Thessalonicher 5. Erkennt die, die arbeiten? Jemand, bei dem man über längere Zeit schon gesehen hat, dass er vertrauenswürdig ist, dass er bescheiden ist, dass er auch Dinge für sich behalten kann, dass er schweigsam sein kann, wo es sein muss, dass er nicht seine Sache, sondern die Sache des Herrn sucht, dass er Bewährung, Erprobung und viertens Zeit. Zeit. Das hängt natürlich mit Erprobung zusammen. Zeit. Weil nicht alle Eigenschaften alles bald offenbar werden. Wie wir gerade sahen im 1. Timotheusbrief. Und darum sollen wir uns hüten, vorschnell geheiligt zu sagen. Sprüche 20, 25. Es ist ein Fallstrick, vorschnell zu sagen, geheiligt. Sprüche 20, 25. Ein Fallstrick des Menschen ist es, vorschnell zu sprechen, geheiligt. Der ist dazu ausgesondert. Sich dabei freilich der Mitarbeiter Gottes. Die Diener Gottes sind ja Mitarbeiter Gottes. Er tut das also durch Menschen. Wir sahen in der Apostelgeschichte, die Apostel wurden von Gott geführt, Älteste auszusuchen und einzusetzen. Konnten die Apostel es nicht persönlich tun, sehen wir, dass sie Männer wie Timotheus und Titus den Auftrag gaben. Also Titus ist nicht in Kreta, bei den Kretern vor die Gemeinde getreten und hat gesagt, seht euch um nach Männern voll des Heiligen Geistes mit einem guten Zeugnis. Bei den Dienern wurde das so gemacht, Apostelgeschichte 6, aber nicht bei den Ältesten. Das ist ein bemerkenswerter und ein wichtiger Unterschied. Apostelgeschichte 6, wo es darum ging, die Tische zu bedienen, sagten die Apostel, das könnt ihr selber, könnt ihr, schaut euch um und entscheidet ihr das. Aber wo es um die Führer der Gemeinde ging, haben die Apostel eingesetzt. Oder solche, die den Auftrag hatten, Titus, Timotheus, die haben eingesetzt. Die Gemeinde hat den Auftrag, die Verantwortung, die zu erkennen und anzuerkennen. 1. Timotheus 5, Vers 12. 1. Timotheus 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt oder anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Das sind solche, die das schon taten. Und das wird in einer Gemeinde sein, die vielleicht lange schon da war, ohne Älteste, und wo man auch nicht weiß, wer soll sie einsetzen. Aber da wird auf alle Fälle deutlich, dass man solche, die Älteste sind, daran erkennt, dass sie es schon waren. Sie haben den Dienst schon getan. Gott hat sie schon dazu gemacht, hat sie durch ihr Werk schon bestätigt. Also Gott hat sie dazu gemacht und die Gemeinde anerkennt das, wählt sie nicht, sondern anerkennt das, was Gott schon getan hat. Dort, wo eine Gemeinde von jemandem gegründet wird, ein Gemeindegründer, eine Gemeinde aufbaut durch Evangelisation, durch Lehren, dann ist natürlich der Gemeindegründer naturgemäß der Führer, der das Werk ja überhaupt, also durch ihn ist das Werk geschehen, und er wird normalerweise der sein, der einen zweiten und einen dritten dann hinzunimmt, um gemeinsam zu führen. Also die Richtung geht immer von oben nach unten, nie von unten nach oben. Das ist auch wichtig. Also es soll uns auch bei den Mitteln, die ich nannte, diese vier Mittel, soll es uns darum gehen, dass wir erkennen, was Gott will, wen er berufen hat, wen er ausgerüstet hat. Es geht von oben nach unten. Nicht Wahl, dass wir wählen und er die meisten Stimmen hat. Das wäre eine ganz verkehrte Sache. Die Gemeinde Gottes ist keine Demokratie, ist auch keine Diktatur, wo einfach einer, der sich am besten durchsetzen kann, das Heft in der Hand hat, sondern die Gemeinde Gottes ist der Ort, in dem Christus regiert. Nun, das sind nur einige Grundsätze, Prinzipien, die ich nennen konnte, ohne das weiter auszuführen. Und ich will jetzt schließen mit dem Wort eines Ältesten an seine Mitälteste. 1. Petrus 5. Hier finden wir dieses Wort. Das Wort eines Ältesten an seine Mitältesten. 1. Petrus 5, Verse 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht mit Zwang führt, sondern mit Freiwilligkeit, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus nennt sich hier selbst einen Mitältesten. Und er schreibt an Älteste, wendet sich hier direkt an Älteste einer Gemeinde. Petrus ist zwar ein Apostel, 1. Petrus 1, 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, aber hier sagt er, dass er Ältester ist. Nun, er nennt sich hier nicht Apostel, sondern Ältesten, um damit zu zeigen, dass er nicht als jemand, der die Last, die Bürde dieses Dienstes nicht kennt, dass er nicht als ein solcher zu ihnen redet und wohlfeile Ratschläge erteilt, sondern er redet als jemand, der diese ganze Bürde selbst getragen hat und weiß, was und wie viel es dem Dienenden abverlangt. Der Herr, der Gottes zu dienen. Nur wer sich mit den Geschwistern identifiziert, ihre Nöte zu den seinen macht, kann auch wirklich mit voller Macht raten und Anweisungen geben. Es ist eine ganz verdrießliche Sache, Ratschläge zu bekommen von Leuten, die sich selbst nicht mühen oder die in einer Sache sich selbst nicht bemüht haben und diese Not und diese Kämpfe kennen. Sprüche 26, 16 sagt, dass der selber sich nicht bemüht hat, es immer besser weiß als alle anderen. Sprüche 26, 16, der Faule ist weiser in seinen Augen als sieben, die verständig antworten. Der Faule weiß es immer besser. Also er, der selber sich selber nicht bemüht. Ich habe diesen Vergleich einmal in Italien verwendet. In Deutschland passt er ja wohl auch. Die Zuschauer beim Fußballspielen, die wissen immer ganz genau, wie die dort unten hätten spielen sollen. Jetzt hätte er doch abgeben müssen. Die können das nicht begreifen. Die Faulen, die Zuschauer, die wissen ganz genau, wie und was die Akteure zu tun haben. Und das ist eine ganz verdrießliche Sache, besonders im Haus Gottes, wenn solche kommen, die selbst nicht die Last tragen und diese Nöte und Kämpfe kennen. Die es dann immer besser wissen. Petrus ist kein solcher, er ist wirklich ein Ältester und der darum an seine Mitältesten dieses Wort richten kann. Und er ist ein Zeuge der Leiden Christi. Zeuge der Leiden Christi. Auch das charakterisiert den Ältesten. Nun, was lernte Petrus, als er Zeuge der Leiden Christi war? Und was begriff er später, je mehr er darüber nachdachte, und warum sagte das hier gerade Ältesten? Bevor der Herr litt, hatte er den Jüngern angekündigt, dass er leiden werde. Und wir lesen in Lukas Kapitel 9, in den Versen 44 bis 46, dass der Herr den Jüngern eben gesagt hat, gehe nach Jerusalem, werde dort verworfen werden, werde dort getötet werden. Kaum haben die Jünger das gehört von seinem Leiden, von seinem verworfen und getötet werden, beginnen sie sich zu fragen, wer ist der Größte von uns? Das heißt, sie hatten überhaupt nicht begriffen, was das bedeutet. Die Leiden Christi. Später hat es Petrus begriffen. Die Leiden Christi bedeutet doch, dass wir Menschen von Natur, das, was wir in unserem Fleisch sind, für Gott so untauglich ist, dass er es richten muss. Als der Herr am Kreuz hing, wurde er zur Sünde gemacht. Und dort sehen wir, was der Mensch nach Adam für Gott bedeutet. Er muss im Gericht hinweggetan werden. Auf dass ein neuer Mensch werde. Das, was wir von Natur sind, unsere natürlichen Fähigkeiten, Eigenschaften, Vorzüge, unsere Herkunft, unsere Kultur und so weiter, die sind uns oft Anlass, uns mit anderen zu messen. Wir halten uns ein bisschen zivilisierter, ein bisschen kultivierter, mit ein bisschen verfeinerterem Geschmack als mein Nachbar. Das ist Stolz Adams. Wenn wir Zeugen der Leiden Christi geworden sind, dann haben wir nichts mehr, wessen wir uns rühmen. Dann rühmen wir uns nur noch des Kreuzes Christi. Er ging in den Tod für uns, er wurde gerichtet an unserer Stadt und wir wurden gerichtet dort mit ihm. Unser Ich für Gott, für seinen Dienst, untauglich, untüchtig. Dann wird daran auch erinnert, wer Ältestendienst tut, wird mit dem Herrn seine Schmach und seine Verwerfung teilen. Leiden wird ihr Teil sein, aber, und das ist das Schöne, wir sehen, wie wunderbar ausgewogen diese Darstellung ist, wie ausgewogen das Wort Gottes ist, Vers 4, redet dann vom Offenbarwerden des Erzhirten. Vers 1 schon, die Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, der Erzhirte wird offenbar werden. Wie die Leiden, so wird der Diener, der Herde Gottes, auch etwas von der kommenden Herrlichkeit vor Augen haben müssen. Er muss von der Tatsache, dass der Herr kommt, von der Tatsache der kommenden Herrlichkeit, so ergriffen sein, dass er mit unwiderstehlicher Macht nach oben dahin gezogen wird, wo der Herr ist. Er muss davon so erfüllt sein, dass sein Reden, sein Sinnen, sein Trachten beständig davon geprägt ist. Und wenn diese Herrlichkeit ihn wirklich ergreift, dann wird aller Glanz und aller Lohn dieser Welt so verblassen, dass er sein Interesse an diesen Dingen immer mehr verliert. Und so geht er als Diener Christi, Diener der Herde voran. Hütet die Herde Gottes, er wird sie hüten, wir hörten davon. Und er wird daran denken, es ist die Herde Gottes, Gottes Besitz, Gottes geliebter Besitz, sein Schatz, Matthäus 13, seine Perle, für die er alles hingab, alles verkaufte, um sie zu besitzen, die Gemeinde, die er geliebt und für die er in den Tod gegangen ist. Und wenn er das begreift, dann wird er die Aufsicht nicht verbunden mit Zwang ausüben. Ich weiß nicht, wie es in der neuen Elberfelder steht. In der alten steht, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet. Wie steht das in der revidierten Elberfelder? Aha, nicht aus Zwang. Und wie steht das, ist das Schlachterbibel, die du da hast? Nicht gezwungen. Das griechische Verb anankastos heißt einfach zwangsweise. Das kann heißen verbunden mit Zwang, aus Zwang. Das kann heißen gezwungen oder eben unter Zwang. Und ich meine, dem Zusammenhang nach, sollte es heißen, er soll den Dienst nicht tun mit Zwang. Das heißt, er darf nie Zwang üben. Einmal sicher nicht dazu gezwungen worden sein, aber es wird ja kaum jemand zum Ältestendienst gezwungen werden. Es gibt Leute, die haben falschen Ehrgeiz, die wollen es werden. Und dann gibt es schon solche, die muss der Herr schon fast nötigen, wie einen Mose überreden. Aber das ist ja nicht Zwang. Verbunden mit Zwang. Er darf also nicht Zwang üben. Er darf nicht andere nötigen wollen, mit Drohen nötigen oder andere Mittel einsetzen. Ein mir bekannter Gemeindegründer und Missionar in einem katholischen Land, der dort lange gearbeitet hat, er sagte mir einmal, er habe erst nach vielen bitteren Erfahrungen lernen müssen, dass man die Geschwister auch Fehler machen lassen muss. Das ist eine große Versuchung auch des geistlichen Führers, des Vorstehers, dass er immer sofort eingreift. Und immer sofort korrigieren, sofort nach dem Rechten sehen. Und dann übt er, ohne es zu wollen, Zwang aus. Der Herr ließ die Jünger auch versagen und Fehler machen. Und so muss man auch das lernen, die Geschwister zu sehen als Eigentum des Herrn, als dem Herrn mündig und verantwortlich. Natürlich ist es eine Gratwanderung. Wir können uns darin versündigen, dass wir zu lange zuschauen, aber auch darin, dass wir immer zu schnell gleich eingreifen. Und dann wird eine Gemeinde dirigistisch, und das darf sie auch nicht sein. Also nicht verbunden mit Zwang, auch nicht um schändlichen Gewinn. Es heißt ja schändlicher Gewinn. Gewinn ist an seinem Platz durchaus in Ordnung. Also wenn da Olympische Spiele stattfinden und jemand bemüht sich, um die Goldmedaille zu gewinnen, dann muss das nicht schändlich sein. Das gehört doch dazu im Sport oder im Geschäftsleben. Soll man nach Gewinn trachten, sonst ist man kein Geschäftsmann. Dort ist Gewinn völlig am Platz und in Ordnung. Aber im Haus Gottes nach Gewinn trachten, ist schändlich. Da ist es schändlich. Und es gibt doch wohl nichts Schändlicheres, als das Höchste und Heiligste zu nehmen, um sich selbst damit zu bereichern. Das ist so schändlich, dass Gott das furchtbar strafen muss. Und sei das Gewinn, finanzieller Gewinn, das geschieht ja auch, oder sei es auch Gewinn, dass man Einfluss, Macht, Ansehen sucht, persönlichen Gewinn. Solcher ist im Haus Gottes schändlich. Dann heißt es hier nicht, dass sie doch herrschen über ihre Besitztümer. Die Gemeinde ist niemals Besitz eines Menschen. Und so sind die Vorsteher, die Ältesten sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Ein Besitzer von Ländereien, dass er über seine Besitztümer verfügt, ist völlig in Ordnung. Er darf auch regieren, herrschen, bestimmen. In diesem Bereich, der ihm gehört, in der Gemeinde Gottes, darf niemand herrschen, weil sie keinem Menschen gehört. Sondern indem ihr Vorbilder seid. Ich möchte ein Beispiel dazu nennen aus der jüngeren Geschichte, aus der Zeitgeschichte. Im Sechstagekrieg vom Juni 1967 gewann die israelische Armee in unglaublich kurzer Zeit einen vollständigen Sieg über die ganzen arabischen Armeen, und besonders der Sinai-Feldzug wurde von Militärexperten also mit größter Bewunderung kommentiert. Und der israelische Historiker Nadav Safran schreibt oder nennt einen Grund für diese ungeheure Schlagkraft der israelischen Armee, den, dass der Befehl eines israelischen Offiziers nicht lautete, los vorwärts, sondern fast immer mir nach. Und aus dem Grund hatten die israelischen Offiziere prozentual doppelt so viele Tote zu beklagen wie die ägyptische. Weil sie vorangingen. Sie gingen voran. Mir nach. Und das gab eine solch ungeheure Motivation für die israelischen Angehörigen der Armee, die den Befehl annahmen, weil sie sahen, ihr Offizier ging voraus, wo es am heißesten war. Und so wird es auch sein, dass wenn die Geschwister sehen, dass die Ältesten sich nicht scheuen, Leiden, Mühen auf sich zu nehmen, dass sie vorangehen, ein Vorbild sind, dann werden sie gerne folgen. Und dann hat ein geistlicher Führer, dann hat ein Ältester Autorität. Dann sagt er etwas und dann nehmen das die Geschwister gern an, weil sie wissen, dass er nicht etwas einfach von ihnen erwartet, das er selber nie tun würde, und weil sie gesehen haben und gelernt haben, dass das ihnen zum Segen ist, dass das ihnen den Glauben nährt, stärkt, ihnen Freude gibt. Sie werden gerne folgen. Vorbilder der Herde, das heißt auch ungeheure Verantwortung. Denn Vorbilder werden nachgeahmt. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel, also nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund, warum ich keinen Fernseher je gewollt habe in meinem Haus. Denn andere sehen das, er hat auch einen, kann ich auch einen haben. Ich sage nicht, dass man keinen haben darf, aber ich weiß, dass es sehr vielen überhaupt nicht gut tut, einen Fernseher zu haben, und die haben dann auch einen, der hat auch einen, kann ich auch einen haben, und dann tut es denen überhaupt nicht gut. Noch ein Beispiel von Spurgeon, schon das dritte, das ich von ihm vorlese. In einem Vortrag über die Notwendigkeit, ein Vorbild zu sein für solche, die im Dienst, im öffentlichen Dienst stehen, im Dienst in der Gemeinde stehen, sagte Spurgeon einmal, es verhält sich mit uns und unseren Hörern wie mit den Taschenuhren und den Turmuhren. Wenn unsere Taschenuhr die Zeit falsch angibt, wird das kaum jemanden außer uns selbst irreleiten. Wenn aber die Uhr des Observatoriums Greenwich falsch gehen sollte, würde halb London irre geleitet. So verhält es sich mit dem Diener, er ist wie die Uhr im Gemeindesaal. Viele richten ihre Zeit nach ihm. Und wenn er sich täuscht, täuschen sich die übrigen mehr oder weniger auch. Und er ist zu einem großen Teil verantwortlich für die Sünde, die er verursacht. Ja, das ist ein ernstes Wort, eine ernste Wahrheit. Und schließlich noch, wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wenn Hirten Vorbilder sein sollen, dann gibt es den großen Hirten, und er ist das große Vorbild, der Erzhirte. Ist übrigens in der Kirchensprache, entspricht ganz genau dem Erzbischof. Und wir merken, dass es ja einfach nicht geht, einem Menschen den Titel zu geben, den nur einer haben darf. Es gibt mehrere Hirten, aber nur einen Erzhirten, Christus. Er ist der gute Hirte, der für die Schafe in den Tod ging. Er ging durch diese Welt, litt alles, was ein Mensch erleiden kann, und litt am Ende mehr, als jemand von uns je wird erleiden müssen. Und darum folgen wir ihm ja so gern. Wir gehen nie einen ungebahnten Weg, auch als Ältester, auch als Hirten nicht. Nie einen ungebahnten Weg. Und wenn uns bange wird vor dem Feuer der Anfeindung, das wir vor uns sehen und dem wir entgegentreten müssen und wo wir durch müssen, dann sehen wir, es geht eine Spur durch dieses Feuer. Es ist uns einer vorangegangen. Und darum sind wir auch da nicht allein. Er fühlt mit uns, er kennt uns, er stärkt uns, er tröstet uns. Und wir warten auf sein Erscheinen. Solange wandeln wir im Glauben, gehen durch Anfeindungen, tragen die Last des Dienstes, aber wenn er erscheint, wird er uns für unseren Glauben und für unser Ausharren belohnen, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit. Dann, erst dann, aber dann gewiss, werden wir die verdiente Anerkennung oder auch den verdienten Tadel bekommen.